Kriegsvorbereitung im Krankenhaus. Werden Ärzte erneut zu Tätern? Viele Mediziner haben bereits in der Corona-Zeit Schuld auf sich geladen. Jetzt wenden sich zwei mutige Ärzte mit einer eindringlichen Warnung an ihre Kollegen. Gleich im Schwerpunkt des Tages. Außerdem, Remigrationsgipfel in Portugal. So nervös reagieren Deutschlands Behörden. Und 5 Jahre Nachrichten auf 1. Warum diese Sendung die Mächtigen nervös macht. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Ärzte und die Kriegsvorbereitungen. Diese Frage beschäftigt uns gleich im Schwerpunkt des Tages. Doch auch die wichtigsten Meldungen vom Freitag beginnen mit einem medizinischen Thema. Die Zahl der Hautkrebsfälle hat sich in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren nahezu verdoppelt. Darauf weist das Statistische Bundesamt hin. Konkret geht es um Erkrankungen, die stationär in Krankenhäusern behandelt wurden. 2024 waren dies rund 120.000 Fälle im Vergleich zu 61.000 im Jahr 2004. Besonders stark zugenommen hat der sogenannte helle Hautkrebs. Hier hat sich die Zahl der Behandlungen sogar mehr als verdoppelt. Auch die Zahl der Todesfälle ist deutlich gestiegen. Innerhalb von 2 Jahrzehnten nahm sie um fast 2/3 zu. Damit verzeichnet Hautkrebs in Deutschland den stärksten Anstieg unter den Krebserkrankungen. Auf den weiteren Plätzen folgen Lungenkrebs bei Frauen sowie Brustkrebs bei Frauen ab 30 Jahren. Am Wochenende findet in der portugiesischen Stadt Porto der Remigrationsgipfel statt. Erwartet werden Redner wie der Publizist Martin Sellner und die niederländische Aktivistin Eva Vlaardingerbroek. Ursprünglich wollte auch der Sprecher der identitären Bewegung Deutschland, Maximilian Merkel, nach Porto reisen. Doch die Behörden untersagten ihm die Ausreise. Am Flughafen wartete bereits die Polizei.
Ich habe am Gate auf das Boarding gewartet und sobald ich zur Brücke laufen wollte, haben dort schon mehrere Beamte auf mich gewartet, die meinen Ausweis kontrollieren wollten. Da habe ich dann zu denen gesagt, ja, Freunde, ich weiß schon, was los ist. Und da war die Messe dann eigentlich schon gelesen.
Merkel vermutet, dass noch weitere Teilnehmer von Ausreiseverboten betroffen sein könnten. Bereits rund um den Remigrationsgipfel im vergangenen Jahr hatten deutsche Behörden ähnliche Maßnahmen verhängt. Die offizielle Begründung sei dabei jedes Mal dieselbe.
Ja, offizielle Begründung ist sehr lächerlich, muss ich sagen. Also es geht um die Ansehensschädigung der Bundesrepublik Deutschland, wo man ja sehen muss, bei der Reaktion, die jetzt auch meinen Post auf X darüber ausgelöst hat, also diese Maßnahme hat dem Ansehen der Bundesrepublik geschädigt und nicht andersrum. Und ganz offiziell werden uns eben seitens des Verfassungsschutzes Positionen unterstellt, die wir zu keiner Zeit jemals vertreten haben. Auch nicht hinter den Kulissen, ich müsste es ja wissen.
Das vollständige Interview mit Maximilian Merkel sehen Sie morgen unter www.auf1.tv. Die Parteienaufsicht der Europäischen Union, die APPF, arbeitet offenbar an einem Vorgehen gegen die Europapartei Europa Souveräner Nationen, kurz ESN. Darunter auch die AfD. Die Behörde habe in einem rund 300 Seiten starken Dokument Belege für die angebliche Ablehnung europäischer Werte durch die ESN zusammengetragen. Dabei stützt sie sich offenbar vor allem auf die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem durch den deutschen Verfassungsschutz. Brisant ist das vor allem deshalb, weil diese Bewertung in Deutschland selbst gerichtlich noch nicht abschließend geklärt ist und vom Inlandsgeheimdienst daher gegenwärtig nicht öffentlich wiederholt wird. Vorgeworfen wird der Partei etwa die Verwendung des Begriffs Remigration. Besonders bemerkenswert. Den Betroffenen selbst sollen die Vorwürfe bislang nicht vollständig zugänglich sein. Der AfD-Europaabgeordnete Alexander Sell kommentierte dazu: Leider liegt uns das Schreiben der APPF nicht vor. Sollte das Verfahren tatsächlich abgeschlossen werden, könnte die Fraktion zwar weiterhin im Europäischen Parlament arbeiten. Sie würde jedoch Fördergelder und Infrastruktur im Wert von mehreren Millionen Euro verlieren. Soll mit dem Versuch eine weitere Argumentationsgrundlage für ein mögliches Parteiverbot auf nationaler Ebene geschaffen werden? Es ist ein Dokument offener Kriegsvorbereitung und das nicht einmal versteckt. Der Rahmenplan Zivile Verteidigung Krankenhäuser in Berlin. Dieses offizielle Regierungsdokument sieht den Umbau des Gesundheitswesens im Krisen- und Kriegsfall vor. Als Leitmotiv zitiert das Papier den Bundeswehr-Generalmajor Andreas Henne, Kommandeur der Heimatschutzdivision. Auf einer Tagung im Unfallkrankenhaus Berlin erklärte der Offizier unmissverständlich: Die gesamte Gesellschaft sollte verteidigungswillig sein. Wir sind nicht mehr im Frieden, aber auch noch nicht im Krieg. Die Botschaft richtete sich ausdrücklich auch an Ärzte. Mediziner sind in die Vorbereitung eines möglichen Krieges zumindest indirekt eingebunden. Und anders als während eines militärischen Einsatzes geht es in dieser Phase nicht um die Rettung von Menschenleben. Es geht darum, die Voraussetzungen für militärische Auseinandersetzungen zu schaffen. Machen sich Ärzte nach ihrer Beteiligung an der Corona-Politik damit erneut schuldig? Ronny Weikel, stellvertretender Vorsitzender der Ärztevereinigung MWGFD, hat dazu eine klare Meinung.
Definitiv. Wer da mitmacht, macht sich mit schuldig, weil jeder Arzt ist aufgerufen, hier zu widersprechen. Wo ist denn der Grund? Warum soll Russland unser Feind sein? Wir könnten friedlich mit Russland kooperieren als Europa. Wir könnten Austausch von Know-how, von Bodenschätzen machen. Das wird halt von anderen, vom Deep State USA nicht gewollt und viele Kräfte. Und da müssen wir aufstehen und sagen, wir können friedlich mit allen Völkern zusammenleben. Es gibt keine Feinde für uns in dem Sinne.
Dennoch laufen die Vorbereitungen auf eine solche Auseinandersetzung weiter, auch im Gesundheitswesen. In Köln planen die städtischen Kliniken nach Medienberichten den Bau einer Tiefgarage, die im Kriegsfall als unterirdisches Krankenhaus genutzt werden kann. Vorbild ist offenbar das Sheba Medical Center in Tel Aviv. In Hamburg ist für September das Manöver Red Storm Charlie vorgesehen. Daran beteiligen sich nach Angaben der Bundeswehr neben Rettungsdiensten unter anderem die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Rolf Krohn von der Initiative Ärzte stehen auf erinnert in diesem Zusammenhang an die Verfolgung standhafter Mediziner während der Corona-Zeit. Zugleich appelliert er an jene Ärzte, die damals mitgewirkt haben und für ihr Handeln bis heute nicht zur Verantwortung gezogen wurden.
Jetzt im Nachgang wurde ja doch auch die Ärzteschaft als Staatsbüttel oder Staatsgehilfen quasi ja in eine Amnestiesituation reingeschoben. Sie haften nicht, weil sie haben nur den Willen des Staates umgesetzt. Da muss man sich jetzt bewusst sein, mache ich da weiterhin mit oder stehe ich endlich auf und zeige Gesicht und sage nein. Ich habe den Hippokratischen Eid geschworen, ich habe das Genfer Gelöbnis, ich habe meine Berufsordnung für Ärzte, dass ich keine Weisungen von Nichtmedizinern annehme.
Ronny Weikel kritisiert jedoch nicht nur Ärzte, die sich an Kriegsvorbereitungen beteiligen. Auch den aktuellen Umbau der Bundeswehr sieht er kritisch. Dabei betont er ausdrücklich, Deutschland brauche selbstverständlich eine Armee zur Verteidigung.
Aber keine Militär, die sich als Schlägertruppe irgendwo im Ausland einsetzen lässt, wenn man sagt, man muss die Freiheit am Hindukusch oder in der Straße von Hormuz verteidigen. Das ist einfach lächerlich. Und diese Kriegstreiberei, wie sie jetzt von Merz und Konsorten gefahren wird, wo man unbedingt einen Krieg mit Russland vom Zaun brechen will, das ist so ekelhaft, so zum Kotzen, ich kann es nicht mehr ertragen.
Und die Kriegsgefahr in Europa wächst weiter. Heute wurde ein Wohnhaus in Rumänien von einer Drohne getroffen. Die Regierung in Bukarest macht Russland verantwortlich. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte postwendend, Moskau habe eine weitere rote Linie überschritten. Der Schweizer Kanton St. Gallen hat jetzt auf die gesetzliche Verankerung von Impfpflichten verzichtet. Als Grund wird nach Medienberichten ausdrücklich der enorme Widerstand der Bevölkerung genannt. Ursprünglich hatte die Kantonsregierung eine Regelung geplant, die sie im Pandemiefall zu verpflichtenden Anordnungen von Impfungen ermächtigen sollte. Mit sehr hohen Geldstrafen. Wie wichtig das Nahrungsergänzungsmittel Lithium für die Gesundheit sein könnte, dieses Thema haben jetzt der EU-Abgeordnete Magister Gerald Hauser und Molekulargenetiker Dr. Michael Nehls erneut ins EU-Parlament in Straßburg gebracht. Sie setzen sich für die Anerkennung von Lithium als essentiellem Spurenelement in der EU ein, was bislang von der Kommission verweigert wurde. Hauser hat dazu bereits mehrere parlamentarische Anfragen an die Europäische Kommission eingebracht. etwa gemeinsam mit der EU-Abgeordneten Christine Andersson von der AfD. Doch so Hauser.
Dieser Antrag, den wir gemeinsam eingebracht haben, über den wurde nicht einmal diskutiert. Wieso? Und das ist ja Spezifikum dieses Hauses. Dieser Antrag wurde einem Ausschuss zugewiesen und dort hat die Mehrheit der Koordinatoren entschieden, diesen Antrag nicht auf die Tagesordnung einer Ausschusssitzung zu setzen. Das heißt, wir konnten inhaltlich darüber nicht diskutieren. Diese Initiative ist so ergangen wie viel. Sie wurde einfach verräumt. Unter Anführungszeichen, es durfte also nicht drüber beraten und diskutiert werden. Das ist wirklich erschreckend und das gibt es in keinem Parlament.
Laut Dr. Nehls würde Lithium entzündungshemmend, verjüngend und lebensverlängernd wirken. Weiter würde das Spurenelement Gehirnleistung und Fruchtbarkeit verbessern und auch Alzheimer vorbeugen, wie mehrere Studien belegten. Dazu sagte er.
Ich frage mich natürlich an der Stelle, ob es nicht unverzeihlich ist, dass Lithium nach wie vor nicht als essentielles Spurenelement anerkannt ist. Gerade weil die Forschung so toll ist. Und insbesondere nicht in der EU. Ja, denn wir wissen, in USA ist Lithium Orotat frei verfügbar. Wenn Magnesium essentiell ist und es ist als essentiell anerkannt, dann muss Lithium auch als essentiell anerkannt werden. Und wenn Lithium nicht als essentiell anerkannt wird, dann muss man dem Magnesium den Status der Essentialität wegnehmen. So was Absurdes wird niemand tun. Aber die Absurdität momentan besteht darin, dass Lithium nicht als essentiell anerkannt wird.
Österreichs Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz hat jetzt die Grünen öffentlich mit dem Tod des ehemaligen Justizsektionschefs Christian Pilnatschek in Verbindung gebracht. Die Aussage von Kurz fiel im Podcast von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Dort äußerte er, die Grünen hätten während seiner Amtszeit die Führungsebene in der Staatsanwaltschaft ausgetauscht und zwar, Zitat, mit Disziplinarverfahren und Mitteln und Wegen, die sehr, sehr grenzwertig waren, die bis zum Selbstmord eines ehemaligen Sektionschefs geführt haben. Kurz bezieht sich damit auf den bis heute nicht aufgeklärten Tod des hochrangigen Sektionschefs in einem Seitenarm der Donau. Doch kurz vor seinem Tod hat Pilnatschek gerade die politische Einflussnahme der ÖVP kritisiert, also die Partei von Sebastian Kurz. Kritiker sprechen von einem Ablenkungsversuch von Kurz' eigener Partei. Die Panik vor dem Ebola-Virus hat jetzt auch Österreich erreicht. Am Mittwoch musste sich erstmals eine Frau wegen des Verdachts auf eine Infektion in Quarantäne begeben. Sie war zuvor aus Uganda zurückgekehrt. Inzwischen wurde sie unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in eine Klinik in Wien gebracht. Brisant. Ein erster Bluttest auf Ebola fiel negativ aus. Jetzt soll ein weiterer Test durchgeführt werden. Vor 5 Jahren liefen hier bei auf 1 die letzten Vorbereitungen für den Sendestart und damit auch für die Nachrichten auf 1. Heute leitet Martin Müller-Mertens die Nachrichtensendung und ist mir nun aus Berlin zugeschaltet. Hallo Martin.
Hallo aus Berlin, ich grüße dich.
Martin, 5 Jahre Nachrichten auf 1. Was bedeutet das aus deiner Sicht für die Entwicklung des alternativen, also freien Journalismus?
Ich glaube, 5 Jahre Nachrichten auf 1, das markiert einen Quantensprung, einen Qualitätsunterschied im deutschen Journalismus. Wir haben etwas getan, was über 5 Jahre, über diese Länge erfolgreich noch kein anderer geschafft hat. Wir haben den medialen Transmissionsriemen der Macht in Frage gestellt, angegriffen. Wir stehen sinnbildlich vor der Tür der staatlichen und staatsnahen Propagandamedien. Wir haben das Informationsmonopol in Frage gestellt und gebrochen. Das ist ein tatsächlicher Verdienst, der, glaube ich, in der Form einzigartig ist.
Du sagst, die wichtigste Aufgabe sei es, das Informationsmonopol zu brechen. Alternative Medien werden häufig eher mit anderen Meinungen oder anderen Themen als die Mainstream-Medien verbunden. Warum ist aus deiner Sicht gerade das Informationsmonopol der entscheidende Punkt?
Ich glaube, andere Themen setzen wir schon auch, aber mit der Meinung, das stimmt schon. Weißt du, wenn jemand sagt, ich meine, dann ist es das eine. Aber wenn jemand sagt, ich weiß, dann entfaltet es eine wirkliche Kraft. Auf 1 ist gegründet worden im Widerstand gegen das Corona-Regime. Da konnte man sagen, ja, ich meine, dass das falsch ist. Aber in dem Moment, wo Tausende, Zehntausende, schließlich Millionen gesagt haben, ich weiß, warum es falsch ist, hat das eine Kraft entfaltet, die letztlich dazu geführt hat, dass die Maßnahmen beendet werden mussten, dass die Herrschenden doch einen Schritt zurückgegangen und den Kompromiss irgendwie angeboten haben, jedenfalls zeitweise. Und das gilt für alle anderen politischen Themen auch. Erst dann, wenn ich sagen kann, ich weiß, habe ich die Kraft, mich dagegen zu wehren. Und die Aufgabe haben Nachrichten.
Gibt es einen zentralen Satz, mit dem du die Nachrichten auf eins beschreiben würdest?
Für mich sind das eigentlich zwei Sätze. Sagen, was ist, und sagen, warum es ist. Sagen, was ist, habe ich eben erklärt. Aber es genügt nicht, einfach nur die empirischen Informationen zu haben und damit alleingelassen zu werden. Die Aufgabe der Nachrichten auf eins ist es natürlich, das Ganze, wie man heute sagt, einzuordnen, also zu erklären, was sind die Hintergründe, was sind die Strukturen, wem nützt das Ganze, in wessen Interesse geschieht es. Erst dann kann die Information von den Zuschauern auch tatsächlich verarbeitet und angewendet werden. Und das gelingt uns immer wieder und ich glaube recht gut.
Der Satz »Sagen, was ist« wird Rudolf Augstein zugeschrieben, dem Gründer des Spiegel. Heute steht das Magazin eher für einen belehrenden Haltungsjournalismus. Gehört Augstein für dich trotzdem in die Ahnenreihe freier Medienmacher?
Ja, also einen Hang zur Belehrung hatte der Spiegel von Anfang an und eine gewisse Arroganz. Aber nein, Rudolf Augstein ist natürlich ein Kämpfer für die Pressefreiheit. Er ist, glaube ich, 11 Monate ins Gefängnis gegangen, hinter Gitter gesteckt worden von der damaligen Bundesregierung für einen unbequemen Artikel, weil er eben geschrieben hat, was ist. Und ganz gleich, was aus seinem Magazin ansonsten geworden ist, da steht er in der Ahnenreihe. Das war der schwerste Angriff auf die Pressefreiheit, der in den 60er Jahren abgewehrt wurde und der sich nicht wiederholt hat, bis zum Kompaktverbot, bis zu den Trusted-Flaggern und Meldestellen, bis zum EU-Sanktionsregime. Und du hast ja richtigerweise darauf hingewiesen, Augstein wird dieser Satz zugeschrieben. Im Original, soweit ich es weiß, stammt er von Rosa Luxemburg und die hat es noch viel schöner formuliert. Sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Kraft.
Unsere Zuschauer kennen die Nachrichten auf eins aus dem Fernsehen. Aber wie entsteht eine solche Sendung eigentlich? Was genau macht eine Nachrichtenredaktion?
Also da steckt zunächst mal sehr, sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Das ist, ja, seid ja nicht nur ihr im Studio. Es ist eine Redaktion, die dahinter steckt, eine Technik. Wir fangen früh um 5 an mit der ersten Ideensammlung. Wir haben Frühkonferenzen, wir haben eine Mittagskonferenz, wir haben Besprechungen, wir haben Recherchen, Außentermine und. Wir haben im Grunde handwerklich gesehen alles, was andere etablierte Medien auch haben. Und das scheint mir wichtig, denn alternativer Journalismus darf nie schlechter Journalismus sein. Handwerklich machen es die anderen schon ganz gut. Inhaltlich machen sie es nur falsch, weil sie sich in den Dienst der Macht stellen. Und deshalb, was für die Nachrichten auf eins immer wichtig, wir müssen professionell journalistisch arbeiten, um unseren Zuschauern auch wirklich ein Produkt anzubieten, wo sie sagen können, das sind die richtigen, die wahren, die objektiven Nachrichten, auf die wir uns verlassen können. Gelingt uns, glaube ich, auch eigentlich jeden Tag.
Auf unserer Geburtstagsfeier hast du an die Gründungswelle alternativer Medien im Wendeherbst 1989 erinnert und daran, dass viele dieser Projekte schon kurze Zeit später wieder verschwunden waren. Du hast davor gewarnt, dass heutigen Alternativmedien das Gleiche passieren könnte. Deshalb die abschließende Frage. Wird es die Nachrichten auf eins auch in 5 Jahren noch geben?
Also das will ich hoffen, dass es uns in 5 Jahren noch gibt. Aber worauf ich hingewiesen habe, war, dass damals vor 35 Jahren eine Situation herrschte, wo das Geld der neuen Macht gekommen ist, Medien gegründet oder aufgekauft hat und dann so eine Art Scheinangebot gemacht hat. Also plötzlich hatten die damaligen Leser und Zuschauer professionell erscheinende Zeitungen und Sender, bei denen sie den Eindruck hatten, diese seien Stimmen der Veränderung. Tatsächlich waren sie Stimmen der Einbindung in das neue System. Und ich sehe solche Entwicklungen natürlich auch heute. Ich sehe auf der anderen Seite eine Zersplitterung der alternativen Medienszene, die zulasten einer solchen Professionalität gibt. Es gibt sehr, sehr viele engagierte Menschen, aber sie sind Einzelkämpfer. Auf eins Und die Nachrichten auf 1 unterscheiden sich davon, dass wir wirklich eine professionelle journalistische Struktur sind. Und aus dieser professionellen Struktur muss irgendwann die zentrale Stimme, das zentrale Medium der Veränderung werden. Das geht aber nur mit einer ganzen Menge Geld. Und deshalb ist es so entscheidend, dass die Zuschauer auch bereit sind, dafür zu spenden. Denn mit der Spende der Zuschauer, da geht es ja nicht um uns persönlich, um unser privates Wohlbefinden, sondern darum, eine wirkliche zentrale Stimme, ein zentrales Fernsehen einer neuen Zeit, einer Veränderung, einer Aufklärung aufzubauen. Das, was die anderen nicht machen wollen, das müssen wir tun. Und in diesem Sinne wartet viel Arbeit auf uns, wahrscheinlich nicht nur die nächsten 5 Jahre.
Lieber Martin, danke dir für dieses Gespräch. Übrigens, aktuell wird in vielen Medien wieder Panik vor der Hitze geschürt. Doch, ganz wie schon bei Corona, wird nicht zwischen direkten und indirekten Todesfällen unterschieden. Schuld sei jedenfalls der Klimawandel. Wir raten dazu, keine Panik vor gutem Wetter und Sonnenschein. Genießen Sie die sommerlichen Temperaturen, im Zweifel mit einem Kaltgetränk Ihrer Wahl. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.